Rabbi Shlomo ben Yitzchak, der hat so, wenn ich das recht zusammenbringe, 1050 bis 1105 sowas gelebt, unter anderem in Worms. Und der Rashi hat gesagt, diesen Namen, den darf man nicht aussprechen, aber wir können ihn deuten. Und dieser Name bedeutet, ich bin unveränderlich. Ich habe euch gestern geholfen und werde euch morgen helfen. Ich werde sein, der ich sein werde. So wie ich in der Vergangenheit euer Retter war, werde ich künftig euer Retter sein. Was ich geschaffen habe, das werde ich auch in Zukunft bewahren. Auf mich könnt ihr euch immer verlassen. So hat er den Namen gedeutet. Dieser Name, ich habe das schon gesagt, ist den Juden heilig. Der Name ist heilig und die Juden sprechen den Namen deswegen nicht aus. Dass Gott sich von Menschen rufen lässt und dass Gott den Menschen antwortet, das ist für einen frommen Juden unbegreiflich. Ich habe vorhin diesen Stab hier in der Hand gehabt. Das ist ein Stab, der heißt Yad. Yad ist hebräisch und heißt Hand. Und in den vorderen Reihen, da sieht man das wahrscheinlich, am Ende des Stabes, da sieht man so eine kleine Hand und da ist der Finger so nach oben. Das benutzen die Juden, wenn sie in der Synagoge aus der Tora lesen, also aus den 5 Büchern Moses. Da liegt die Schriftrolle da und man fasst die nicht an mit dem Finger. Man rollt die aus und wenn man liest, nimmt man diesen Stab in die Hand und damit verfolgt man Zeile für Zeile den Text, damit man sich nicht vertut und etwas überspringt und eben damit man den Text nicht berührt, weil der heilige Name Gottes darin vorkommt, benutzt man diesen Stab. Es gibt eine Geschichte von einer Briefmarke in Israel. Eines Tages wurde ein Fragment gefunden. Archäologen haben sich darüber sehr gefreut und die israelische Post kam auf die Idee, dieses Fragment, das drucken wir jetzt auf eine Briefmarke und dann haben sie die Briefmarken also ausgegeben und vorher in der Zeitung angekündigt und da war ein Foto. Dann sind die Rabbiner hergegangen und haben eine Lupe genommen und ihr ahnt schon, was passiert und haben genau geguckt, was steht denn da eigentlich in diesem Fragment, in diesem Fetzelchen. Und da war der Name Gottes dabei. Und dann haben die Rabbiner gesagt, ja, ihr spinnt doch wohl. Es kann doch nicht sein, dass wir eine Briefmarke mit dem heiligen Namen Gottes abschlecken, auf den Briefumschlag kleben und den dann irgendwo hinschicken. Und dann nimmt einer den Briefumschlag aus dem Briefkasten raus und weil er so neugierig ist, rupft er gleich den Briefumschlag so mit dem Finger auf und schmeißt den Umschlag achtlos in den Müll mit dem Namen Gottes. Also, was hat die israelische Post gemacht? Sie hat die Briefmarke zurückgezogen, nicht ausgegeben. Und sie hat diese ganzen Briefmarkenbogen natürlich nicht verbrannt oder in den Kirch geworfen, sondern sie hat sie bestattet. In Tonkrügen, so wie man das macht mit alten Schriftrollen, die abgegriffen sind. Ja, die Torarollen, das ist ja ein Naturmaterial und im Lauf der Zeit fängt es an, brüchig zu werden und auch vom vielen Anfassen, vom Aufrollen und Zusammenrollen und so weiter. Und dann werden diese Rollen bestattet. Und ich sage euch, das absolute Highlight eines Archäologen ist, einen Raum zu finden, in dem solche alten Schriftrollen drin sind. Und das war so in den 1920er Jahren, da hat man in Kairo in einer großen Synagoge einen Raum gefunden, der war oben unterm Dach. Man hatte vergessen, dass es diesen Raum gibt. Und da konnte man nur mit einer speziellen Leiter hochgehen. Und da fand man Tausende von alten Schriftrollen. Und die Archäologen waren begeistert. Die Juden haben irgendwann angefangen, Gott Ehrennamen zu geben. Man muss ja einen Ersatz dafür finden, dass man seinen Namen nicht verwendet. Und einer dieser Ehrennamen, und das habe ich vorhin auch vorgelesen, ist Adonai. Adonai hat Luther mit Herr übersetzt. Ist auch richtig so. Ich möchte einfach, dass uns das heute ganz bewusst ist, über wen wir hier reden. Wir reden nicht über den Herrn Müller und den Herrn Schulze, sondern wir reden über den König der ganzen Welt. Wir reden über den Souverän des Universums. Wir reden über den, von dem es im Hebräerbrief heißt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Manchmal hören wir ja diesen Unsinn, dass Leute sagen, der Gott des Neuen Testaments, den finde ich gut. Das ist der Gott, von dem es heißt, Gott ist die Liebe. und immer der Papa. Und im Alten Testament der schreckliche Gott. Er hat diese Psalmen, wo es heißt, die Kinder sollen an den Felsen zerschmettert werden und so. Das ist nichts für mich. Naja, dann stelle ich meistens so eine Frage, dann sage ich, jetzt überleg mal, ich werde mich euer auf alle Fälle erbarmen. Steht es im Alten oder im Neuen Testament? Manche sagen im Neuen, aber steht natürlich im Alten Testament. Ja, und das mit dem schrecklich ist, das ist im Hebräerbrief im Neuen Testament. Und wenn ihr, ich habe die Frage vielleicht schon mal gestellt, wer war schon mal in der Synagoge in München? Hand hoch. Oh, viel zu wenige, viel zu wenige. Organisiert das mal. Ja, ruft mal an beim Büro der israelitischen Kultusgemeinde, lasst euch mal da durchführen, das ist wirklich sehenswert. Ja, und ich muss sagen, noch sehenswerter finde ich, wir wohnen in Friedberg bei Augsburg, die Augsburger Synagoge direkt am Hauptbahnhof, die ist zwar nur 100 Jahre alt, aber sie ist in einem orientalisierenden Stil gebaut und eine der schönsten Synagogen, die ich kenne. Und in allen Synagogen, die ich irgendwo auf der Welt gesehen habe, finde ich etwas wieder. Und zwar dort, wo die Torarollen aufbewahrt werden. Das ist meistens eine Nische oder ein Schrank, in der Regel ein Vorhang davor, reich geschmückt, bestickt. Und hier in Europa ist diese Wand natürlich immer im Osten. Warum? Richtung Jerusalem. Deswegen werden Synagogen nicht eingenordet, sondern eingeostet. Oder wie das Wort Orientierung sagt. Orientierung heißt nach Osten ausrichten. Und dort steht über diesem Schrein, über dieser Nische, wo die Torarollen sind, immer der gleiche Text. Da steht auf Hebräisch, da lif nehmi ata umet. Und das heißt auf Deutsch, wisse, vor wem du stehst. Wisse, vor wem du stehst. Leute, es gab mal einen Pastor einer freien evangelischen Gemeinde, war ein Amerikaner, und der hat gesagt, was uns Freikirchen gänzlich abgeht, ist die Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes. Ja, und vor allem, ich habe mir das manchmal in der Jesus-People-Zeit so gedacht, Jesus, my friend. Ja, ist ja auch so. Der Ewigvater, der Papa, der Daddy. Aber wenn das alles ist, dann ist das viel zu kurz gesprungen. Und dieser Pastor hat dann für sich den Schluss gezogen, dass er sein Pastorenamt in der FEG niederlegt und er wurde, kaum zu glauben, Priester in der russisch-orthodoxen Kirche. Also da würde jetzt ich sagen, das ist theologisch das Kind mit dem Bad ausgeschüttet, aber wie? Weil da kriegt er ganz andere Probleme. Aber ich kann es nachvollziehen, die Heiligkeit Gottes spielt bei den orthodoxen und auch bei den orientalischen Kirchen eine größere Rolle als bei uns. Und auch die Katholiken können das Mysterium Gottes noch stehen lassen. Bei uns Protestanten ist es so, wir wollen immer eine theologisch-wissenschaftliche Erklärung finden. Und das geht mit Gott eben nicht immer. Über diesen Herrn, von dem es heißt, wisse, vor wem du stehst, sagt nun David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Aus diesen Worten spricht doch die Gewissheit des Glaubens, dass Gott unseren Mangel kennt und dass er für uns sorgt. Und jetzt mal ganz kurz dran denken, in welcher Situation David gelebt hat. David hatte großen Stress mit dem König Saul, der hat ihn ja verfolgt, hat ihm nach dem Leben getrachtet, er musste flüchten, musste sich in Höhlen verbergen. Er hat Todesangst gehabt. Und da sagt David solche Worte. Was David damit nicht meint, ist, dass Gott der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche ist. Das wusste er, dass das nicht stimmt, dass das so nicht funktioniert. David hat das schon gewusst, dass es eine Spannung gibt zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht bei den messianischen Verheißungen. Wisst ihr, Offenbarung 21, letztes Blatt der Bibel, da steht, dann, am Ende aller Zeit, wenn Gott bei den Menschen wohnt, dann gibt es keine Trauer mehr, kein Geschrei, keinen Schmerz, keinen Tod, alles vorbei. Aber erst dann. Bis dahin haben wir es noch damit zu tun. Und es gibt eine Zweigrichtung in der Theologie, die sogenannte Glaubenstheologie, die das sogenannte Wohlstandsevangelium verkündet, die sagen, na, das geht alles heute schon, du musst nur fest daran glauben und genug beten. Und ich habe mal mit einem Pastor, der diese Lehre vertreten hat, gestritten und habe ihm gesagt, jetzt überlege mal, da sitzt jemand vor dir im Rollstuhl. Was machst du denn mit diesem Menschen, wenn du sowas von der Kanzel verkündest? Du schickst den heim mit dem Gefühl, mein Glaube reicht nicht. Ich bete nicht genug. Da werden ungedeckte Schecks ausgefüllt, im Vertrauen darauf, dass Gott in der Zwischenzeit das Konto füllt. Da werden Ärzte für überflüssig erklärt. Das war es nicht, was David sagen wollte. David wusste ganz genau, es gibt auch eine andere Seite und man kann auch mit Gott durch ein dunkles Tal gehen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das habt ihr bestimmt schon x-mal gehört. Hier wechselt plötzlich die Person. Davor heißt es, er. Er ist mein Hirte. Und plötzlich wird Gott zum Du. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und da könnte man den Schluss daraus ziehen, wenn es uns nicht gut geht, dann ist Gott uns noch näher als sonst. Dann wird er wirklich zum Du. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Also mich begeistert das, dass Gottes Liebe und Fürsorge sich immer wieder darin äußert, dass er den Tisch deckt. Das hat ganz oft was mit Essen und Trinken zu tun. Und wer mich kennt, der kann sich vorstellen, dass ich das toll finde. Gott ist der Gastgeber. Wisst ihr? Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Tischdecken, das war damals die Arbeit von Sklaven, von Knechten, von Dienern. Der Hausherr hat nicht den Tisch gedeckt, das macht man nicht. Dafür hat man seine Leute. Aber Gott macht sie hier zum Diener. Er deckt uns den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gut, wer die Feinde Davids waren, das können wir erahnen. Ich weiß nicht, wer eure Feinde sind. Vielleicht ist dein größter Feind eine Krankheit, eine Diagnose, die ein Arzt dir genannt hat. Vielleicht ist dein größter Feind die Arbeitslosigkeit, die schon da ist oder droht. Vielleicht hast du dauerhaften Stress mit deinen Nachbarn, wo du wohnst, mit Arbeitskollegen oder in der Familie. Vielleicht hast du Ärger mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner, mit der bekannten Schwiegermutter. Ich weiß es nicht. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Gott macht sich zum Gastgeber. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und so schließt sich der Kreis. Wir sind nämlich wieder angelangt bei diesem heiligen Namen Gottes. Ihr seht unten dieses rote Wort. Adonai Roi, der Herr ist mein Hirte. Bevet Adonai im Hause des Herrn. Leorech Yamim. Auf die Länge der Tage. Szenenwechsel. Ungefähr 1000 Jahre später. Wir sind jetzt mal Zaungäste im Tempel in Jerusalem. Da hinten so in der Ecke, da steht Jesus. Und seine Jünger sind bei ihm. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die stehen alle so da, damit sie nur ja nichts versäumen, was Jesus da sagt. Immer auf der Suche nach den falschen Dingen, die er sagen könnte und deretwegen man ihn anklagen könnte. Und da sagt Jesus etwas, gegen das man eigentlich nicht viel sagen kann. Ich bin der gute Hirte. Ja, weiß ich jetzt nicht, wer von euch über dem Bett im Schlafzimmer noch so ein Bild hängen hat. Das war früher oft so bei Oma und Opa. Ja, bei den Katholiken war es manchmal so ein brüchiger Steg mit zwei Kindern und dem für sie unsichtbaren Schutzengel, der sie darüber geleitet hat. Aber das Bild hier, das ist sehr verbreitet gewesen. Jesus, der gute Hirte, der das eine Schäflein trägt, das zu lahm ist, zu klein, zu krank, um selber gehen zu können. Jesus, der gute Hirte. Aber ich sage euch was, als Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, da haben die Juden nicht an dieses Bild gedacht. Da ist den Juden etwas ganz anderes durch den Kopf gefahren. Adonai Roi. Der Herr ist mein Hirte. Jahwe ist mein Hirte. Und jetzt stellt sich dieser Rabbi dahin und sagt, ich bin das. Ich bin der gute Hirte. Und damit sagt er, und das verstanden die Juden ganz genauso, wie ich jetzt das sage, der, von dem David sang, der bin ich. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der bin ich. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der bin ich. Der Gott, der Israel als Volk erwählte, der bin ich. Der Gott, zu dem alle Propheten gebetet haben, der bin ich. Der Gott, dem im Tempel Tag für Tag geopfert wird, das bin ich. Und der Gott, der auf saftige Weiden führt und am frischen Wasser ruhen lässt, das bin ich. Könnt ihr euch in diese Situation hineinversetzen, was da los war? Ja, so wie jetzt hier. Stille. Erstmal Stille. Unheimliche Betroffenheit. Sprachlosigkeit. Und dann ging der Orkan der Entrüstung los. Im Bericht des Johannesevangeliums, das Ganze spielt sich übrigens ab, so sagen wir, einige Wochen vor jetzt Januar, wenn die Juden das Chanukka-Fest feiern, das Fest der Tempelweihe, da war das. Fest der Tempelweihe, und zu diesem Fest waren sie da im Tempel. Und da heißt es im Bericht des Johannesevangeliums, wie die Juden reagiert haben. Viele von ihnen sagten, er ist von einem bösen Geist besessen. Der ist verrückt. Und dann hoben die Leute Steine auf, um ihn zu töten. Macht man das, wenn man an so ein Bild denkt, wie ich es gerade gezeigt habe? Der gute Hirte ist doch nett. Tut ja keinem weh. Aber nein. Jesus hat damit einen Anspruch geäußert. Er hat damit eine Regierungserklärung abgegeben. Er hat gesagt, der, zu dem ihr betet, der, dessen Namen ihr nicht aussprecht, der so heilig ist, so souverän, so majestätisch, dass er über allem steht, der bin ich. Und ich muss euch sagen, deswegen ist mir das auch so wichtig, jetzt am Jahresanfang darüber zu reden. Wer diese Brücke sich nicht vorstellen kann, wer die zwei Texte nicht zusammenbringt, Psalm 23 auf der einen Seite und Johannes 10 auf der anderen Seite, der geht an der Tragweite dessen, was wir hier vorne stehen haben, vorbei. Für den ist das ein Text literarischer Art, schön auswendig zu lernen, wie es bei Luther halt so ist. Aber es ist nicht das, was Jesus damit verbunden hat. Und man kann sich vorstellen, es gab nur zwei Möglichkeiten. Also den goldenen Mittelweg, den gab es für die Juden nicht. Also zu sagen, ja, passt schon. Es gab nur totale Hingabe, Anbetung oder Ablehnung. Und zwar Ablehnung der krassesten Art. Denn für diejenigen, die das nicht für sich so verstanden haben, war das Gotteslästerung. Das war brutalste Gotteslästerung. Gott ist unnahbar. Das hat ja Moses immer wieder zu hören gekriegt. Moses hat gesagt, ich möchte dich sehen. Und da sagt Gott, du kannst mich nicht sehen. Wenn du mich anschaust, dann musst du sterben. Weil die Herrlichkeit Gottes wie ein Atompilz ist. Man kann nicht in dieses Licht blicken und das Ganze überleben. Aber Jesus, er stand in der Ecke des Tempels. Man konnte ihn anfassen. Man konnte mit ihm reden. Man konnte ihn in den Arm nehmen. Die Erde ist der Schemel der Füße Gottes. Das war der Glaube der Väter. Aber Jesus füllt gerade mal diese Ecke im Haus aus. Niemand, der Gott sieht, bleibt am Leben. So steht es in der Tora. Aber keiner von denen, die damals bei Jesus im Tempel waren, hat bei dieser Begegnung sein Leben verloren. Im Gegenteil. Jesus hat bei der Begegnung mit diesen Menschen sein Leben verloren. Er hat auf Golgatha sein Leben gegeben. Und er hat es auch gesagt. Es steht ja nicht nur da, ich bin der gute Hirte, sondern da steht, der gute Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Naja, das kann ja heute auch noch passieren. Also wenn ich jetzt Schafhirte in Rumänien bin, irgendwo in den Karpaten, wo es Bären und Wölfe gibt, wenn es dumm ausgeht, kann das schon passieren, dass da ein Rudel Wölfe angreift oder dass ein Bär kommt und ich als Hirte versuche, die Schafe zu verteidigen und ich selber muss mein Leben dafür geben. Das kann schon passieren. Aber Jesus setzt da eben eins drauf. Er sagt, niemand kann mir das Leben nehmen. Ja, wie jetzt das? Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in meiner Macht, das ist für mich einer der rätselhaftesten Sätze in der Bibel, es steht in meiner Macht, es zu geben und es steht in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Ja, was ist denn das? Hat er sich jetzt selber wieder aufgeweckt oder wie? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Jesus war nicht dem Gesetz der Vergänglichkeit unterworfen, nicht dem Gesetz des Sterbenmüssens. Und warum? Da haben die Christen fast 500 Jahre gebraucht, um das rauszufinden. 451 beim Konzil in Chalcedon, das ist heute ein Stadtteil von Istanbul, da hat man ein Glaubensbekenntnis verfasst, das sogenannte Chalcedonense. Und da steht drin, dass Jesus, als er auf Erden war, gleichzeitig wahrer Gott und wahrer Mensch war. Das geht für uns ja mathematisch schon nicht. 100% Gott und 100% Mensch. Aber bei Gott geht das. Und Paulus hat es so erklärt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Kolosser 2, Vers 9 heißt es, die Fülle der Gottheit war leibhaftig in ihm. Die Fülle der Gottheit. Er war nicht ein bisschen göttlich. Er war auch nicht so wie ein Engel, der einfach Menschengestalt angenommen hat, so as if, als ob er ein Mensch sei. Ja, so eine optische Täuschung. Nein, Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er hat gelitten, er hat Tränen geweint, er hat Schmerzen gehabt, er hat Hunger gehabt. In ihm hat Gott die Welt mit sich selbst versöhnt. Auch das sagt genau das Gleiche. Gott hat in ihm die Welt mit sich selbst versöhnt. Also, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr in Zukunft Psalm 23 lest und vielleicht tut das zu Hause mal mit Bedacht, dann legt euch mal Johannes 10 daneben. Und dann verknüpft diese beiden Dinge und staunt vor dem, der der gute Hirte ist und der sein Leben für uns gab und der der Grund dafür ist, dass wir heute hier sind und an allen anderen Sonntagen im Jahr auch, wenn wir nicht gerade im Urlaub sind oder krank zu Hause im Bett liegen. Ich wünsche euch Gottes Segen im Jahr 2020 und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann denkt ruhig auch an diesen Tisch, den Gott für uns deckt, im Angesicht eurer Feinde, ganz egal, was eure persönliche Not ist. Er ist immer größer als eure Pein, eure Angst, eure Not. Alles das, was euch Sorgen macht und womit ihr nicht fertig werdet. Auch der Unglaube, von dem wir vorhin gehört haben. Wenn wir Zweifel haben. Früher hat man immer gesagt, Zweifel, das ist sowas wie Sünde. Jesus hat am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gab es einen größeren Zweifler? Wir dürfen auch mal zweifeln. Wichtig ist, dass wir die Kurve kriegen, wieder zurückfinden zu ihm. So wie Jesus am Ende gesagt hat, in deine Hände lege ich meinen Geist. Amen.